Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir kommen heute direkt zur Sache. Ich begrüße an meiner Seite Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und natürlich von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de, den Chefredakteur Christian Immervoll.
Hallo in die Runde.
Ja, und wer die Seiten an diesem Wochenende besucht hat, der wird gelesen haben, es gibt Knatsch, wenn man so will. Und zwar in Sachen Kartsport. Und das ist zwischen einem ehemaligen Formel-1-Fahrer und einem aktuellen Formel-1-Fahrer der Fall. Ich spreche von Fernando Alonso, dessen Kartstrecke in Oviedo, und von Ralf Schumacher, Inhaber des KSM Schumacher Motorsport-Teams. Und den begrüße ich ganz herzlich am Telefon. Hallo Ralf Schumacher.
Guten Tag, hallo.
Christian. Du hast die Geschichte für motorsporttotal.com, formel1.de sozusagen ans Licht gebracht. Vielleicht erklärst du erstmal unseren Hörern, worum es geht.
Also es geht darum, dass in Oviedo auf der Kartstrecke von Fernando Alonso am Wochenende ein CK4 Europameisterschaftsevent stattgefunden hat mit über 160 Teilnehmern. Und vor allem die Randsteine, die haben dazu geführt, dass die Karts einfach reihenweise kaputt gegangen sind und der Verschleiß einfach viel höher war, was mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden war für all die Teams, für all die Teilnehmer. Und Ralf Schumacher hat dann auf seiner Facebook-Seite oder besser gesagt auf der Facebook-Seite des KSM Schumacher-Teams gepostet, einen Beitrag gebracht über diese Zustände. Das ist dann natürlich auch in Montreal zu Fernando Alonso irgendwann durchgedrungen. Und Fernando Alonso hat sich dann so ein bisschen, wie ich persönlich finde, überheblich zu diesem Beitrag geäußert. Letztendlich, und das ist die gute Nachricht, hat dann auch Fernando Alonso eingewilligt, die Strecke zu ändern. Und ich glaube, das ist im Interesse des Kartsports einfach, weil gerade bei den jungen Fahrern und jungen Teilnehmern ist es, glaube ich, wichtig, dass man die Kosten ein bisschen im Rahmen hält, und das ist, glaube ich, die Kernbotschaft. Aber mit Sicherheit kann da der Ralf jetzt gleich dann mehr dazu erzählen, Kevin.
Ja, Ralf, dann gebe ich das Wort einfach mal an dich weiter. Erzähl uns ein bisschen aus der Sicht auch eines Teaminhabers, warum du diese Äußerung so getroffen hast, wie du sie getroffen hast.
Naja, ich war im Januar schon mal testen auf der Strecke, und da muss man auch wieder, man muss unterscheiden, dass die Strecke an sich, also ich habe von Gesundheit gesprochen und nicht von Sicherheit. Gesundheit deshalb, weil eben aufgrund der Bedingungen über die Curbs die Fahrer halt wahnsinnig hohen Belastungen ausgesetzt sind, also auch nicht nur das Material. Viele Fahrer über Kopfschmerzen geklagt haben, Rückenschmerzen und so weiter, und dann halt wirklich Kinder schon teilweise mit Schmerzmitteln gefahren sind, weil natürlich auch klar, keiner möchte irgendwo aufgeben bei so einer Europameisterschaft und möchte das ja bis zum Ende durchziehen. Problematik war so, dass es im Januar schon bekannt war. Und dann hat man von Seiten der CEK versucht, dort nur so Gummibürste zu installieren, die man auf den Bildern sieht, aber die natürlich dazu beigetragen haben, dass das Ganze noch schwieriger wurde und noch mehr kaputt gegangen ist. Also wir haben wirklich, es ist unvorstellbar, ich glaube, ich habe insgesamt annähernd 28 Achsen verbraucht. Wir haben über 8 Chassis, komplette Chassis verbraucht, mit 4 Fahrern wohlgemerkt nur. Es wurden Materialtransporte mit Overnight Express von also so ein LKW losgefahren, schon am Donnerstag, weil den Herstellern das Material ausgegangen ist, die dann neue Chassis, neue Achsen gebracht haben. Und das war halt einfach too much. Ja, da muss man einfach mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. Dass natürlich der Einzelne jetzt dann nicht zurückzieht, ist auch klar. Die Veranstaltung war ja als solches dann nachher ist ja auch durchgeführt worden, das war auch richtig so. Aber es war halt einfach nicht so schön. Man hätte wahrscheinlich ein Jahr warten müssen oder man hätte es ändern müssen, die Strecke vorher. Weil ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, es ist toll, dass jemand wie Fernando in den Kartsport investiert und sowas macht. Da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern.
Ja, wir haben gelesen, 40.000 Euro hat das Ganze quasi für euch auch finanziell zu bedeuten gehabt.
On top, ja.
On top, das kommt dazu. Wie viel, wie viel finanziellen Einsatz hat man generell für so ein Wochenende dort in Spanien? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Naja, man muss halt schon sehen, der Kartsport ist schon deutlich anders geworden, wie man das früher mal von den Bildern kennt. Ja, die Teams, man hat auch komplette Datensysteme, das heißt, man hat je nachdem zwei Dateningenieure vor Ort dabei, je nachdem, wie viele Fahrer man hat einen Motorenmann dabei, einen Techniker dabei, man hat einen Trucker dabei, der sich darum kümmert für die anderen Mechaniker. Das heißt, der Aufwand ist relativ groß. Ein Mechaniker pro Chassis, die müssen mit 2 Karts fahren, beginnt schon am Mittwoch zu testen, und dann muss man eigentlich kalkulieren, unter normalen Umständen rund 10.000, 11.000 Euro netto pro Europameisterschaft, pro Fahrer.
Okay, das ist ein ganz schönes Brett.
Ja, das, Das ist eine normale Zahl und die hat sich jetzt da an diesem Wochenende, weil man halt 4 Chassis gebraucht hat und so weiter, viele Sachen kaputt gegangen sind, annähernd verdoppelt pro Fahrer.
Insgesamt vielleicht einfach mal einen Blick auf den Kartsport in Deutschland generell. Es liegt dir sehr am Herzen, das freut mich ganz, ich bin Hobby-Kartfahrer, kann ich sagen, also bei mir sind es aber eher so wie zum Beispiel deine Kartbahn in Bispingen, die ich dann besuche, oder auch Michaels Kartbahn in Kerpen. aber wir hatten auch bei meinsportradio.de letzte Saison die Deutsche Kartmeisterschaft bei uns im Programm, also auch wir nehmen das wahr. Wo steht da der Kartsport in Deutschland für dich?
Nun gut, also ich muss sagen, man muss ja im Kartsport ganz klar unterscheiden zwischen dem Clubsport und auch dem Clubsportrennen und dann der internationale Kartsport, den wir mit der DKM vertreten, hier auch in Deutschland. Das ist sehr erfolgreich mit sehr, sehr vielen Startern, die wirklich das Who is Who erscheint, der Hersteller und der Fahrer auch. Wichtig ist natürlich, dass der Kartsport eine breite Plattform bietet für den normalen Einsteiger, der muss einfach verstehen, okay, da kann ich hin, das kostet mich das und das und danach muss ich dahin oder ich bereite eben mir eine schöne Zeit mit meiner Familie vor und fahre einfach Kart als Hobby. All dieses müssen wir abdecken, das tun wir auch. Es gibt also diverse Serien, wo man durchaus sehr, sehr günstig fahren kann, also nichts vergleichbar mit den Zahlen, die ich eben genannt habe. Aber natürlich bei der DKM sind wir ähnlich fast bei den Zahlen. Wir haben natürlich ein paar Tage weniger zu fahren, weil es eine 3-Tages-Veranstaltung ist, dementsprechend günstiger. Aber ich muss sagen, der Kartsport Deutschland hat sich da schon gemausert, weil natürlich auch von außen der Druck sehr hoch ist. Klar, man hat ja doch einige deutsche Fahrer, hier auch aktuell in der Formel 1 und auch einige, die wieder reinkommen wollen. Und da müssen wir natürlich auch Schritt gehen mit den Internationalen. Das ist sehr aufwendig.
Wie siehst du ganz persönlich sowas wie das Thema Durchlässigkeit? Also für viele ist der Traum, wenn sie in jungen Jahren anfangen, Kart zu fahren, irgendwann im Monoseater-Motorsport weiterzumachen, vielleicht als großes Ziel die Formel 1 haben. Und hier, ich sehe gerade, in deinem Nachwuchsprogramm sind 7000 Kids unterwegs gewesen. Und von denen schafft es ja wirklich nur ein Bruchteil überhaupt mal in die großen Rennserien. Wie ist das Thema Durchlässigkeit zu bewerten?
Also ich glaube, der 7000 war bei Fernando, ich glaube, die Zahl hat er genannt, das weiß ich jetzt nicht. Also es ist so, dass natürlich wird nicht jeder schaffen und wir müssen uns auch in einem klar sein, die Formel 1, es gibt auch nur eine bestimmte Anzahl von Autos, dasselbe gilt für die DTM. Das sind jetzt mal aus deutscher Sicht, sage ich mal, oder DTM speziell, die Serien, wo ich Geld verdienen kann. Jetzt kommt Gott sei Dank durch das Engagement Hersteller und einiger Privatiers GT noch auf den Kalender, wo man quasi Berufsrennfahrer sein kann und werden kann. Muss allerdings sagen, das ist nicht leicht. Wir haben aber auch da wieder, wenn ich das sehe, unser Nachwuchsprogramm, auch aufgrund des ADAC ist die Formel 4 nachher. Jetzt gibt es im Tourenwagenbereich die GT4 hat jetzt an Gewicht gewonnen. Also da wird schon eine Menge getan und von daher ist die Chance recht groß. Aber klar, es ist wie mit allem im Leben. Ich kann Fußball anfangen, das ist zwar einfacher vermeintlich, weil ich um die Ecke auf den Sportplatz gehen kann, aber am Ende muss ich dann doch alles geben und ich weiß nicht, ob es dann bis ganz oben reicht.
Christian, Ole, ich würde das Wort auch gerne an euch weitergeben.
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, Ralf, ob man eine Prozentzahl nennen kann von denen, die es dann letztendlich schaffen, sich berufsmäßig zu finanzieren. Aber eins muss man schon ganz klar sehen, also es gibt 20 Formel-1-Cockpits, dann gibt es nochmal, ich weiß nicht, 20 Fahrer in der WEC, die ein bisschen Geld verdienen. Es gibt in Nordamerika eine Szene, wo man ein bisschen Geld verdienen kann. Aber es sind letztendlich, reden wir wahrscheinlich weltweit von ein paar hundert Fahrern, die mit Motorsport Geld verdienen können. Und davon sind auch wiederum einige dabei, die dann mit, keine Ahnung, 40 Jahren ungefähr halt anstehen und nicht ihr Leben lang Millionen gescheffelt haben und auch ihren Lebensabend verdient haben. Also das ist schon ein sehr hohes Risiko. Und ich glaube, über die Leute, über die man eigentlich sprechen muss, weil das ist das, was wir nicht alle zwei Wochen am Fernseher sehen, das sind die Familien und die Kids, die da richtig viel Geld reinstecken, die auch einigermaßen begabt sind, es aber halt trotzdem nicht schaffen aus irgendwelchen Gründen, weil da sind dann Hypotheken auf Wohnungen da, die irgendwie zu zahlen sind. Also es ist nicht einfach und ich glaube, deswegen finde ich auch extrem cool, wie sich Ralf engagiert, auch mit eigenem Geld. Das wird Ralf jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber das möchte ich an der Stelle sagen. Und diesen Kids die Möglichkeit gibt, zumindest diese Talente versuchen auszubilden, damit es vielleicht tatsächlich mal zum Profirennfahrer reicht. Aber da gibt es ganz, ganz viele, die tatsächlich viel Geld investieren und bei denen es dann halt nicht reicht. Und das ist natürlich eine schwierige Situation dann.
Ja, kann ich eigentlich so nur zustimmen. Es ist halt nicht wie im Fußball. Fußball ist halt sehr günstig. Ja, man braucht theoretisch einen Ball und Füße und vielleicht was nach einem Tor aussieht. Das ist natürlich im Motorsport nicht so. Und da muss man natürlich dann sagen, dass das schon auch wirklich finanzielle Leistungen sind, die da reingesteckt werden, in der Hoffnung, dass das mal was wird. Also ich mache ja auch Musik und es ist eigentlich so ein bisschen vergleichbar, aber es kostet auch wahnsinnig viel Geld, aber man weiß halt nie, ob es reicht. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man dann auch daran Spaß hat und das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und wenn es dann natürlich mehr Möglichkeiten gibt für die Fahrer, dann später auch da was machen zu können, weil es schafft nicht jeder in die Formel 1 oder in die großen Rennserien, dann ist das eine gute Sache. Und wenn man das unterstützt, ist das umso besser, denke ich.
Ralf, lass uns ein bisschen über dein Team sprechen. KSM Schumacher Motorsport könnt ihr natürlich auch bei Facebook finden, dort liken und immer alle aktuellen Nachrichten rund um dieses Team bekommen. Dein Sohn fährt ja unter anderem auch mit, David, aber auch viele andere Fahrer. Erzähl uns ein bisschen über dein Team. Wie ist es aufgebaut und wer sind die Fahrer, auf die wir mal achten sollten?
Also wir sind so aufgebaut, dass wir den deutschen Markt komplett bedienen, auch inklusive einer eigenen sehr günstigen, den Short Cup nennt, wo wirklich wo man einfach wirklich auf höchstem Niveau trotzdem sehr günstig Motorsport betreiben kann, plus eben unser internationales Engagement, wo wir europaweit, sogar letztes Jahr auf der WM in Bahrain, weltweit quasi unterwegs sind. Die Fahrer, die da oben, sage ich mal, jetzt namenstechnisch stehen, ob es ein Fabio Tonteri ist, der auch schon deutscher Cupmeister letztes Jahr war, ist sicherlich ein super Talent. Da sind wir aber auch wieder bei der Frage, klar, wie viel Budget hat er, um nachher weiterzukommen. Der wollte auch dieses Jahr Formel 4 fahren, hat das Budget nicht ganz zusammenbekommen. Das ist natürlich sehr schwierig. Bei David muss ich sagen, muss man einfach die Ergebnisse angucken. Ist mein eigener Sohn, den will ich hier nicht beurteilen. Aber es sind einige Namen, die wir jetzt so haben, die bei unserem Team sind, Felix Arnold, einige Junioren, die sicherlich eine Chance haben. Aber das ist alles, man muss reden, das sind Kinder von, sagen wir mal, wir arbeiten, fangen mit denen an, teilweise im Bambini-Alter, aber im Juniorenalter von 11. bis 16 sind die im Schnitt bei uns. Und das ist eigentlich das Schöne zu sehen, wie die sich dann weiterentwickeln. Und ich muss eins sagen, der Kartsport, wie ich den mal hatte und wie wir den heute haben, das ist schon also Präzisionsarbeit, wenn man sich auch die Zeitabstände wie im Sano im Qualifying im Tausendstelbereich, da waren die ersten vier im Fünftausendstel. Im Rennbetrieb, die schnellsten Runden waren unter den ersten 12 innerhalb von einem Zehntel. Also da sieht man schon, was die Kinder da leisten müssen und das ist schon toll. Und die Schule bestehen, das sieht man jetzt ja auch an dem Landon Norris, der jetzt aktuell in der Formel 3 vorne mitfährt. Da gibt es auch einige Formel 1 Beispiele, auch ältere, die international vorne dabei waren. Die werden auch, denke ich, später vorne dabei sein.
Gibt es eigentlich sowas wie ein Maximalalter, bis wann man in den Kartsport, also in den Kartsport, wie man zum Beispiel beim KSM Motorsportteam dabei sein kann, einsteigen sollte? Oder ist da die, sag ich mal, also um auch wirklich erfolgreich zu sein?
Ich sag mal so, je früher, desto besser. Offiziell Rennen kann man ab 8 Jahren fahren bei uns in Deutschland, auch in Italien oder europaweit, sag ich mal. Vorher gibt es natürlich so Lehrgänge, auch Möglichkeiten für die kleineren Kinder. Ich persönlich habe ja mit unter 3 sogar das erste Mal drin gesessen. Aber da war es natürlich auch noch eine andere Zeit. Also heute achten wir schon drauf, die Kinder haben separate Bahnen, wenn die früher fahren wollen, ja, dass sie auch sicher alleine fahren, weil die Geschwindigkeitsunterschiede sonst zu groß sind. Aber je früher, desto besser. Allerdings klar, wenn jetzt ein richtiges Talent mit 9 oder 10 anfängt, dann geht sowas auch, gar keine Frage.
Okay, und da müssen wir natürlich noch vielleicht über die Situation der Strecken in Deutschland sprechen. Es sollte ja auch ein EM-Lauf auf dem Erftlandring stattfinden, in Kerpen-Mannheim. Das hat sich leider nicht in die Realität umsetzen lassen, noch nicht. Wie ist die Streckensituation in Deutschland für den Kartsport?
Also zuerst kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass der Erftlandring nach einer Europameisterschaft gefragt hat, weil dann wüsste ich das. Wir haben eine wunderschöne Strecke, aber eben auch eine Strecke, die etwas in die Jahre gekommen ist. Und wir könnten vielleicht eine Europameisterschaft durchführen, müssten aber auch das eine oder andere ändern, gar keine Frage. Ja. Die Streckensituation in Deutschland ist wie folgt. Wir haben eigentlich, wurde jetzt eine weitere Möglichkeit, wurde gerade verkauft, weil der Betreiber nicht mehr weitermachen wollte und sich kein neuer gefunden hat. Wir haben eine tolle Strecke in Wackersdorf, das Pro-Kart Raceland quasi. Da findet auch dieses Jahr die WM, die Weltmeisterschaft im Schallplatz statt. Dann ginge vielleicht noch eine Europameisterschaft im OK-Bereich in Ampfing. aber dann ist das Thema im Moment auch durch. Also wir brauchen dringend Kartbahnen, neue Kartbahnen, die auch internationalen Standard haben, dass man eben solche Veranstaltungen durchführen kann. Und vor allen Dingen ist auch eins klar, wenn wir keine Kartbahnen mehr haben, haben wir irgendwann keine Kartfahrer mehr. Und dann werden wir auch irgendwann leere Felder in den folgenden Klassen haben, weil ja von unten nichts mehr nachkommt. Und das ist leider den Herstellern noch nicht bewusst. Es wäre schön, wenn die Hersteller einen kleinen Pool gründen würden, was für die Hersteller, glaube ich, nicht wirklich teuer wäre, wenn es zusammen gemacht würde, um 3 oder 4 solche Anlagen in Deutschland sicherzustellen.
So, wenn jetzt jemand Interesse bekommen hat, bei dir im Team anzutreten, wie geht das? Wie kann man sich bei euch da mit engagieren?
In welcher als Fahrer?
Oder ja, als Fahrer oder ja. Vielleicht, wenn ihr auch andere Positionen noch besetzt.
Also wir sind ja immer auf der Suche nach guten Mechanikern oder guten Elektronikern, die Datenleute, also klar, da kann man uns ja anschreiben. Fahrertechnisch ist ja eigentlich Ausgleich, ja. Man Kontaktaufnahme, dann bespricht man, welche Rennen man fahren will. Wir ziehen ja dieses Jahr über 36 Veranstaltungen als KSM. Also von dem her sind bei uns eigentlich, kann man alle Serien professionell unterstützt mitmachen bei uns. Da muss man nur anfragen, dann setzen wir uns zusammen und dann weiß man vorher, was es kostet und kann ja oder nein sagen.
Das war ein schöner Einblick in den Kartsport. Vielen Dank für den Moment, Ralf Schumacher. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir hören dich dann im letzten Abschnitt von Starting Grid nochmal wieder. Dann sprechen wir natürlich noch ein bisschen über deine Formel-1-Karriere, sehr illustre Karriere gewesen und auch ein paar Vergleiche werden wir anstellen. Jetzt gleich sprechen wir über den großen Preis von Kanada hier. Dann kommt auch unser geschätzter Kollege Marcel Becker noch dazu. Und dann Ralf Schumacher im letzten Abschnitt hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up-to-date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Herzlich willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Nimmervoll, Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel-1.de, Präsentator von all unseren Motorsportformaten hier auf meinsportradio.de, wo ihr immer die aktuellsten Informationen rund um alle Motorsportklassen, natürlich auch die Formel 1, bekommt. Und ich begrüße unseren Kollegen, ja, lange nicht mehr hier gewesen, jetzt ist er mal wieder da, der Gewinner des Tippspiels von Kanada, also ein eindrucksvoller Sieg, da hat er das Qualifying und das Rennen dominiert. Hallo Marcel Becker.
Ja, hallo zusammen.
Endlich bist du mal wieder da.
Ja, es ist schön, wieder da zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass du dabei bist und Ole, erstmal generell, oder komm, wir fangen mit Marcel an, oder? Wenn er heute mal da ist.
Ja, klar.
Dann fangen wir mal an. Wie hat dir das Rennen in Kanada insgesamt gefallen?
War eines der besseren Rennen, ist sehr viel passiert, stand natürlich so ein bisschen unter dem Stern Lewis Hamilton, und ja, generell Mercedes sehr dominant gewesen, Doppelsieg eingefahren, wir haben den ein oder anderen Unfall gesehen, wir haben auch Fahrer vorne gesehen, die nicht so häufig so weit nach vorne fahren, von daher ist einiges passiert.
Christian, Lewis Hamilton dominierte das Qualifying, er dominierte das Rennen und wir haben uns irgendwann mal angeguckt, Marcel und ich, wir haben das Rennen zusammengeschaut, plötzlich hatte er irgendwoher 25 Sekunden Vorsprung vor Valtteri Bottas und es hat irgendwie keiner mitbekommen. Also es war schon eine sehr krasse Dominanz von Lewis Hamilton an diesem Wochenende.
Ja, extrem stark. Natürlich erstmal dem geschuldet, dass Mercedes es nach Monte Carlo wieder auf die
Ja, das Christian mal kurzzeitig wieder raus. Ole, dann gebe ich diese Frage einfach an dich weiter.
Ja, das war halt die klassische Hamilton-Dominanz, so wie es Michael Schumacher damals auch öfters gemacht hat, sag ich mal. Einfach vorne wegfahren, und er hat ja auch den Grand Slam geholt, also Pole jede Runde geführt, schnellste Runde und das Rennen gewonnen, dann logischerweise auch. Und das war naja, so ein bisschen wie in Hockenheim auch letztes Jahr. Und wenn ihn da halt keiner dann stört, dann fährt er da halt vorne weg. Ja, und Max Verstappen ist ja leider dann ein bisschen früher ausgefallen. Vielleicht hätte der noch was machen können, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Und Valtteri Bottas, ja, wenn ich sagen darf, dann natürlich auch da nicht ranfahren, aber das konnte er dann in dem Moment auch nicht. Und ich glaube, er wollte, also Hamilton wollte dann hier auch den Sieg holen, und die Strecke liegt ihm einfach. Und er hat jetzt, glaube ich, 6 Siege, kann das sein?
Ja, in Kanada hat er 6 Siege.
Ja, und Michael hat ja 7, also da kann er nächstes Jahr aufschließen.
Ja, und er wird auch den Pole-Rekord von Michael wahrscheinlich noch in dieser Saison knacken.
Ja, natürlich.
Würde ich mal ausgehen. Ob er dann einen Helm von Michael Schumachers Familie bekommt, Marcel? Hm?
Sehr unwahrscheinlich. Aber man muss schon sagen, die Szene, als ihm der Ayrton Senna-Helm überreicht wurde, die war schon sehr emotional. Nicht nur für ihn, sondern auch für den einen oder anderen Zuschauer. Und doch.
Ja, Christian Nimmervoll ist übrigens gerade irgendwie im Äther verschwunden. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass wir gar nicht mehr Christian Nimmervoll ansprechen, aber ist auch mal ganz schön, denn dann haben wir ja hier das Oldschool-Team. Bei Christian, bist du wieder da?
Ich bin wieder da, ja. Ich habe jetzt einen Monolog vor mich hingesprochen, den habt ihr jetzt nicht gehört, oder?
Den haben wir gar nicht gehört. Du kannst aber noch mal einen Punkt einsetzen, wenn du willst. Also wir haben gerade darüber gesprochen, wie dominant Lewis Hamilton war, dass wenn er keine Konkurrenz von hinten bekommt, er einfach drauf losfährt und dann auch diese Abstände generiert, die er generiert hat.
Also ihr habt jetzt gar nichts von meiner Antwort gehabt, oder?
Gar nichts, nee.
Du wolltest sagen, dass Mercedes es wieder auf die Reihe bekommen hat, da bist du dann
abgebrochen. Ja, genau. Okay, dann fange ich nochmal an und mach's vielleicht ein bisschen kürzer. Alles klar.
Ja, fang an.
Also ich glaube, dass man schon gesehen hat in Montreal, dass Lewis Hamilton wirklich fahrerisch, wenn die Bedingungen passen, wenn dieses Temperaturfenster bei den Reifen passt mit dem aktuellen Mercedes, dass er einfach ein echter Ausnahmekönner ist auf einer Strecke in Montreal. Und das finde ich in dem Kontext ganz wichtig, auf der auch Valtteri Bottas historisch gesehen immer sehr, sehr stark war. Also der ist da 5-mal gefahren, stand 3-mal auf dem Podium. Das wussten wir, da haben wir auch in Starting Grid davor drüber gesprochen. Und Lewis Hamilton hat ihn aber trotzdem relativ klar im Griff gehabt, das gesamte Wochenende über, auch im Qualifying schon. Und das war echt eine bemerkenswerte Leistung. Und ich glaube, wenn Mercedes jetzt weiterhin es schafft, dieses Reifentemperaturfenster zu treffen, dann wird es ein richtig toller Kampf zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton, weil natürlich Sebastian Vettel seine Möglichkeiten mit dem Ferrari an diesem Wochenende nicht hundertprozentig ausgeschöpft hat. Also der wäre mit Sicherheit auch ein bisschen weiter vorne mitgefahren. Und so gesehen können wir uns, glaube ich, echt auf eine sehr, sehr spannende zweite Saisonhälfte, ist es ja noch nicht ganz, aber auf einen sehr, sehr spannenden zweiten Jahresteil freuen.
Wie bitter, Marcel, war eigentlich der Tag des Max Verstappen. Da startet er wie ein junger Gott, schießt an allen vorbei, schießt doch Sebastian Vettel den Frontflügel kaputt dabei. Das kann aber passieren. Gut, dass es da keine Strafe gab. Da hatte ich ja schon Schiss, dass jetzt Max Verstappen nochmal bestraft wird. Also Hut ab an die Stewards aktuell, was die Strafen angeht. Aber dann so ein bitteres Ende für Max Verstappen und der Frust wächst, ne?
Ja, sehr bitter. Also man muss ja auch sagen, dass er bereits sehr starkes Qualifying gefahren ist. Ja, 2 Zehntel hinter einem Ferrari, das war der von Kimi Räikkönen, hat einen wahnsinnig beeindruckenden Start hingelegt, wie eine kleine Taschenrakete an allen vorbeigefahren. Auch nach dem Restart hat er eine Attacke gegen Hamilton gesetzt, war drauf und dran, ihn zu überholen, und ist dann leider kurz darauf dann doch wieder ausgeschieden mit Leistungsverlust. Der Motor hat nicht mehr so wirklich mitgemacht. Und es war auch nicht der erste Ausfall in dieser Saison. Und Verstappen hat natürlich die Ambition, weil er eben ein starker Fahrer ist, Ergebnisse einzufahren. Wenn du ein starker Fahrer bist, möchtest du möglichst Erster werden. Das hat man in Ansätzen in Montreal gesehen. Leider hat es nicht geklappt.
Christian, Max Verstappen auch am Funk immer aggressiver, immer auch ein bisschen kritischer dem Team gegenüber, habe ich das Gefühl. Ne? Also da wächst was heran, was Red Bull irgendwann kontrollieren muss, befürchte ich.
Ja, dem stimme ich zu. Also man merkt schon auch in den Interviews, die er gibt, dass er unzufrieden ist mit seiner Situation. Das habe ich in meiner Kolumne am Montag auch thematisch aufgegriffen, weil ich glaube, und nicht ganz zu Unrecht, dass er sich selbst als kommenden Weltmeister oder in Wahrheit schon so ein bisschen als Weltmeister empfindet und einfach das Gefühl hat, momentan gibt ihm das Team diese Möglichkeiten nicht. Davon ist er aber ausgegangen, als er zu Red Bull gekommen ist. Und es hat ja auch direkt gut geklappt mit dem ersten Sieg in Barcelona. Ich glaube, da wächst seine Unzufriedenheit. Ich glaube, seine Kritik am Team ist zwiegespalten. Ich glaube, dass er einerseits so ein bisschen das Team auch anstacheln will, so ähnlich wie das Fernando Alonso macht. Aber genau wie bei Alonso glaube ich auch, dass er zum Teil einfach auch den Motorenhersteller ansprechen möchte damit. Weil es geht letztendlich um Renault. Ich glaube, Red Bull mit dem Mercedes-Motor wird ein Stück weiter vorne mitfahren. Ob sie das beste Chassis haben oder nicht, wage ich nicht zu beurteilen. Aber es wäre auf jeden Fall näher dran. Und ich glaube, dass auch da er so ein bisschen einstimmt in die Kritik an Renault, die Helmut Marko und Christian Horner immer wieder äußern. Das hat man nämlich auch an dem Punkt gesehen, als er nach dem Ausfall in Montreal gefragt wurde, was denn der Ausfallgrund war. Und er meinte dann nur, das ist doch offensichtlich. Also das zwischen den Zeilen schwingt immer so ein bisschen Kritik an Renault mit. Man muss mit Sicherheit aufpassen bei Red Bull, dass man Max Verstappen motiviert hält, weil wir wissen, in seinem Alter ist er natürlich für die anderen beiden Top-Teams absolut eine Option. Valtteri Bottas, wissen wir, läuft der Vertrag am Jahresende aus. Bei Ferrari wird Kimi Räikkönen nicht ewig fahren. Nun hat Max Verstappen laut Aussage des Teams einen wasserfesten Vertrag für 2018, aber wir wissen ja Verträge und was die wert sind. Wenn es wirklich einen Willen gibt, dass man ihn wegholt, wird es dafür wahrscheinlich auch Möglichkeiten geben. Also ich bin immer sehr gespannt. Ist auf jeden Fall, wir müssen jetzt, glaube ich, da auch keine Panik schieben oder die Situation nicht überdramatisieren, aber es ist eine Situation, die man beobachten sollte, glaube ich.
Ja, Ole, der kleine Gewinner dieser Situation da ist jetzt Daniel Ricciardo, der sich den dritten Platz sichern konnte. Ganz wichtiger Podiumsplatz für ihn auch. Glaube auch, dass sein Wohlbefinden dadurch ein bisschen gesteigert worden ist. Trotzdem, höchstwahrscheinlich wäre das nicht passiert, wäre Verstappen nicht ausgeschieden, ne?
Ja, vielleicht wären dann sogar beide Red Bull auf dem Podium gewesen. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Oder zumindest Verstappen. Also Red Bull hier. Sie sagen ja immer, die Strecke liegt denen gar nicht. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Also stelle ich jedes Jahr wieder fest, irgendwie, dass die Strecke dann doch ganz gut zum Red Bull passt, weil sie ja nur eine lange Gerade ist. Die anderen sind ja relativ kurz. Und ja, für Ricciardo, das war ein super Rennen, hat sich ja dann gut auch gegen die Force India verteidigt. Und ja, für ihn ist das, glaube ich, dann ganz, ganz gut für sein Wohlbefinden, wie du auch sagst. Ich bin tatsächlich noch gespannt, was Red Bull diese Saison noch so machen wird. Vielleicht wird das nochmal ganz interessant gegen Jahresende.
Ja, es wäre nicht das erste Mal, dass Red Bull stark zurückkommt nach einer etwas schwächeren Anfangsphase. Christian, Force India, da haben wir doch das Thema, worüber wir letzte Sendung gesprochen hatten, dass Esteban Ocon doch mal Sergio Perez schlagen sollte. Und lange Zeit sah Esteban Ocon als der schnellere Fahrer an diesem Wochenende aus von den beiden. Das Team hat sich allerdings dafür entschieden, Perez vorne zu halten? Fragezeichen. Also wie hast du diese Situation zwischen Ocon, Perez und dem Team wahrgenommen?
Also so wie ich das miterlebt habe, hat schon den Vorschlag, so hat es auch Ottmar Safnauer nachher in der Medienrunde ausgedrückt, den Vorschlag hat man Sergio Perez gemacht, lass uns doch die Position tauschen, lass Esteban versuchen, an Ricciardo vorbeizukommen und falls er es nicht schafft, tauschen wir wieder zurück. Es war aber keine verbindliche Ansage, die da vom Team gekommen ist. Das hat auch das Team nachher gesagt, also ich glaube, dass Ocon natürlich ein bisschen sauer war dann im Nachhinein. Da ging es dem aber auch gar nicht so sehr um die Teamorder, glaube ich, sondern eher um das, was in der letzten Kurve passiert ist, weil da hat er es ja nochmal probiert, dann mutmaßlich auch mit ein bisschen Wut im Bauch aus eigener Kraft vorbeizufahren. Da war Perez relativ hart, aber noch im Rahmen. Ob man zum Teamkollegen so hart sein muss, ist wieder eine andere Frage. Aber ja, ich wage zu bezweifeln, dass der Speed-Unterschied von Ocon zu Ricciardo gereicht hätte, um tatsächlich Ricciardo zu überholen. Ich glaube, auch Ocon hätte dafür einen Fehler gebraucht. Grundsätzlich glaube ich aber, dass man das Wochenende von Force India extrem positiv beurteilen muss, weil die sind mit dem Red Bull mitgefahren, natürlich in diesem letzten Rennabschnitt mit den frischeren und besseren Reifen. Und wenn wir beim Thema Reifen sind, vielleicht auch noch eine Ergänzung dazu. Ocon hat natürlich den Vorteil gehabt im letzten Renndrittel, dass seine Reifen nochmal, ich glaube es waren 8 Runden ungefähr, frischer waren als die von Perez. Also da hat er ein bisschen besser ausgesehen, als es wahrscheinlich tatsächlich war, weil Perez war schon im Qualifying und im ersten Rennabschnitt auch immer knapp vorne. Aber man muss fairerweise zugeben, der Abstand ist jetzt quasi nicht mehr vorhanden. Also die fahren tatsächlich auf einem Level. Schön wäre es gewesen, weil wir haben ja gesagt, vor Montreal, er braucht jetzt mal das Highlight. Das Podium wäre dieses Highlight gewesen. Ich finde aber auch Platz 5 ist ein echt großes Ausrufzeichen. Und anders als beim Stoffel van Dorn oder Lance Stroll gibt es bei Ocon überhaupt gar keine Diskussion, ob der in dieses Auto gehört. Also der gehört auf jeden Fall dahin.
Ja, Marcel, also wirklich ein tolles Rennen von Ocon, tolles Rennen aber auch von Williams, und zwar von Lance Stroll. Ja, also etwas, was wir nicht erwartet hätten vor diesem Rennen. Der Tipp, dass er in die Wall of Champions fährt von mir, der ist nicht aufgegangen. Zum Glück für ihn Platz 9 am Ende, die ersten Punkte im Formel-1-Auto für ihn beim Heim-Grand Prix. Ja, leider hat es ja diesmal dann Felipe Massa erwischt, der eben nicht das Rennen zu Ende fahren konnte. Dieser Zweikampf zwischen Force India und Williams, ich glaube, der wird noch richtig spannend.
Auf jeden Fall interessant, jetzt auch im Hinblick auf Baku, weil wir da eine sehr lange Gerade haben. Beide Teams eben auch ja einen sehr starken Motor im Rücken haben. Gerade Force India eben zwei sehr formstarke Fahrer im Team hat, wo wir gerade über Ocon gesprochen haben, der ja mittlerweile einfach standardmäßig in die Punkte fährt. Über Perez müssen wir gar nicht sprechen, der fährt seit Jahren stark, ja, auch schon in verschiedenen Teams gefahren. Ja, und mit einem endlich mal erstarkten Lance Stroll kann Williams eventuell dann auch mal mit zwei Fahrern öfters in die Punkte fahren. Schade natürlich, dass Massa nicht angekommen ist. Ich glaube, der wäre dann doch noch mal ein bisschen weiter vorne gelandet. Der hätte problemlos mit Force India auf Augenhöhe fahren können. Nichtsdestotrotz freut es mich für Lance Stroll, der seine Kritiker mal temporär so ein bisschen hat verstummen lassen. Und für ihn persönlich natürlich eine absolut schöne Premiere im, ja, beim Heim-Grand Prix, das erste Mal in die Punkte zu fahren. Mit Platz 9, ja, ein sauberer Platz, den er da erfahren hat. Und ja, man hat die ganze Zeit gewartet, wann crasht er denn wieder. Hat uns aber eines Besseren belehrt und ja, ist sauber geblieben.
Ole, Lance Stroll hat sich auch in haarigen Situationen diesmal echt gut ja, gehalten und hat auch einige tolle Überholmanöver gezeigt. Also ich glaube, in Kanada haben wir zum ersten Mal gesehen, zu was er theoretisch imstande wäre, ne?
Ja, das ist vollkommen richtig. Und ich habe ihn ja auch in die Punkte getippt, wenn du dich an die letzte Ausgabe erinnerst. Ja. Ich habe ja gesagt, er wird Zehnter, weil ich genau dieses Gefühl hatte, dass er hier mal was rausholen kann, weil Heimpublikum, und das ist ja auch sogar seine Heimatstadt. Ja, das kommt ja noch dazu. Und dann am Ende ist er Neunter geworden und wirklich ein sehr gutes Rennen gefahren. Also neben Ocon eigentlich mein Mann des Rennens, wenn nicht sogar noch darüber zu stellen, aufgrund der Situation, in der er sich befindet. Und hatte da auch tolle Kämpfe, ist auch schlau gefahren dann letztendlich und hat sich das wirklich, wirklich verdient. Und ich glaube, ihm ist so ein bisschen Stein vom Herzen gefallen. Und mittlerweile erinnert er mich immer mehr an Jenson Button, ehrlich gesagt, weil das war eine ähnliche Situation 2000. Und ja, also ich bin dann tatsächlich gespannt, was jetzt die nächsten Rennen passiert. Also das könnte dann, wenn er die Leistung weiterbringt, tatsächlich noch ein wirklich spannender Kampf zwischen Force India und Williams werden. Denn Felipe Massa ist ja auch besser denn je, quasi.
Christian, willkommen in der Welt der Hypothese hier bei Starting Grid. Du kennst das. glaubst du, das war jetzt dieser Brustlöser für Lance Stroll, dass er endlich mal gezeigt hat, Leute, ich kann in die Punkte fahren, jetzt haltet die Füße still?
Ich hoffe es für ihn. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass das jetzt was löst, weil ich glaube, der Druck, der auf ihm gelastet ist, der wurde schon relativ groß. Also auch wir haben ja, und das war in anderen Medien genauso, fast jedes Wochenende auch mal über ihn gesprochen, obwohl er eigentlich überhaupt keine Rolle spielt in dieser Weltmeisterschaft. Aber einfach, weil man erwartet hat, dass er ein bisschen mehr bringt. Das hat er jetzt endlich mal geschafft. Ich muss natürlich so ein bisschen die Euphorie schon dämpfen, weil im Qualifying war eine relativ klare Hausnummer hinter Massa. Mhm. Und ich glaube, auch im Rennen sah er natürlich besser deswegen aus, weil wir einfach keine Referenz gehabt haben, dadurch, dass Massa halt in der ersten Runde schon weg war. Also ich glaube, er hat jetzt mal das getan, was man von ihm erwarten kann und muss wahrscheinlich auch zu diesem Zeitpunkt der Saison, aber auch nicht mehr. Was ich aber mir schon vorstellen kann, ist, dass einfach jetzt, wo es geklappt hat beim Heimrennen, dass ihn das befreit und dass er vielleicht ein bisschen lockerer von der Leber fahren kann, dass dieser Druck einfach auch ein bisschen abnimmt, weil Jacques Villeneuve hat ja unmittelbar vor dem Rennen noch gesagt, einer der schlechtesten Rookies aller Zeiten, was ich im Übrigen eine viel zu harte Einschätzung finde. Ich glaube, da gab's viel schlechtere. Aber der Druck ist jetzt mal ein bisschen weg. Das Ventil ist jetzt mal offen. Und vielleicht hilft ihm das, befreiter aufzufahren und regelmäßig in die Punkte zu fahren.
Wir hoffen es. Wir werden es weiter beleuchten hier bei Starting Grid und machen jetzt eine kurze Pause. Und dann sprechen wir weiter über den Kanada Grand Prix. Und wir beantworten die Frage, wer ist der beste Formel-1-Fahrer unserer Generation? Bleibt dran.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Immervoll und Marcel Becker sprechen über den großen Preis von Kanada. Wir sprechen jetzt nochmal ganz kurz über die One-Trick-Ponys der Formel 1. Beginnen möchte ich mit Ferrari, tatsächlich. Christian, Sebastian Vettel, schwierigen Start gehabt, sich zurückgekämpft, Platz 4 am Ende, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja, Kimi Räikkönen, irgendwie müssen wir gar nicht mehr so richtig viel über Kimi Räikkönen sprechen. Also funktioniert da nicht viel, ne?
Ja, wobei natürlich muss man eins fairerweise Ferrari zugutehalten. Ich glaube, dass die erste Runde bei Sebastian Vettel das Rennen kaputt gemacht hat. Ich glaube schon, ich glaube nicht, dass der die Möglichkeiten gehabt hätte vom Speed her, und das hat mich überrascht. Da hätte ich auch vor dem Rennen noch drauf getippt, dass er im Rennen dann mit dem Mercedes und auch mit Lewis Hamilton mithalten kann. Ich glaube, das wäre nicht so gewesen. Aber ich glaube, es wäre ein relativ solider zweiter Platz geworden für Sebastian Vettel. Auf einer Powerstrecke in Montreal ein respektables Ergebnis und genau das, was er für die WM gebraucht hätte. Der Schaden ist auch so in Grenzen gehalten gewesen. Letztendlich waren es als Vierter 12 Punkte statt 18, die er als Zweiter bekommen hätte. Also ich glaube, das kann er momentan verkraften. Ferrari war schon schnell. Also ich glaube, es ist tatsächlich immer so ein bisschen Tagesform. Je nach Streckenabhängigkeit, hängt davon ab, wie trifft denn Mercedes jetzt dieses schmale Temperaturfenster. Da wird es immer wieder so ein bisschen pendeln. Aber es war jetzt kein brutaler Ausreißer nach unten, sondern ich glaube, es war halt einfach unglückliche Rennumstände ein bisschen für Ferrari. Da zum ersten Mal auch nicht auf dem Podium, weil auch Kimi wäre ja natürlich ein bisschen weiter vorne gelandet, wenn er nicht diese Bremsprobleme bekommen hätte. Die im Übrigen mich direkt mal, ich dachte sofort, das muss eine Teamorder sein, und dann haben wir die Funksprüche im Nachhinein bekommen. Also es war wohl schon ein echtes Bremsproblem.
Ja, Rosberg musste sich in Monza damals auch verbremsen.
Das ja, da musste ich auch dran denken.
Ja, also ich nehme das denen schon ab, dass das tatsächlich echt war. Aber ich glaube, es ist jetzt kein Feuer am Dach bei Ferrari nach Montreal.
Ja gut, ich glaube, mit Kimi ist nicht viel Feuer zu holen. Also manchmal, wenn man den so beobachtet. Dann gucken wir aufs nächste Team, was eine starke Diskrepanz zwischen den beiden Fahrern hat. Marcel, Renault, Nico Hülkenberg auf Platz 8, Julian Palmer unter ferner Liefen, immerhin auf Platz 11 am Ende. Weiß auch keiner, wie das passiert ist im Nachhinein, muss man mal ein bisschen bissig sagen. Wie lange tut sich das Renault noch an mit Julian Palmer? Was denkst du?
Ich denke nicht mehr lange. Also komme jetzt so langsam in die Phase, wo ja auch die City Season greift. Julian Palmer, der schon ja die ganze Saison über von einem Nico Hülkenberg ja gebügelt wird. Hülkenberg wieder in die Punkte fahren jetzt am Wochenende, natürlich auch mit einem bisschen Glück und mit dem ein oder anderen Ausfall, der da mit reingespielt hat, einen soliden achten Platz rausgefahren. Ich glaube, das ist auch so das Maximum, was man mit dem Renault ja herausfahren kann. Und Julian Palmer, ähnlich wie Lance Stroll vielleicht zur Masse, einfach immer ja gefühlt eine Sekunde langsamer in den ganzen Trainingssessions, im Qualifying und auch eben ja im Rennen. Ja, die Rennpace ist einfach insgesamt langsamer. Und ich glaube, da wird dann jetzt doch mal in den nächsten Wochen noch mal heiß über die ganze ja, Personalie Julian Palmer diskutiert werden.
Ole, Neues von McLaren Honda. Ja, unsere Rubrik. Auch da haben wir zwei Fahrer, die nicht auf dem gleichen Level sind. Fernando Alonso, ganz, ganz starkes Rennen gefahren. Also muss man einfach sagen, was der da abfeuert zurzeit, ist à la Bonheur. Und was passiert natürlich in Runde 66? Der Motor geht kaputt. Man kennt das ja bei McLaren Honda, ne? Das wäre ja nichts Neues. Fernando Alonso reagiert darauf auf seine ganz eigene Art. Er geht in die Fans. Ja, ich fand dazu Marc Suchers Spruch ganz toll. Er hätte ja einen Betrunkenen treffen können. Das war die größte Angst von Marc Sucher in dem Moment, ob er einen Betrunkenen trifft.
Ich glaube, ja, die gibt's bei der Formel 1 nicht.
Die gibt's da. Erstens gibt's die ja nicht. Und zweitens hätte dieser Betrunkene wahrscheinlich Fernando Alonso auf Händen getragen. Vor lauter Freude, dass Fernando Alonso vor ihm steht. Stoffel van Dorn auf Platz 14. Ja, machen wir mit McLaren, Ole.
Ja, also fällt mir langsam auch nichts mehr ein. Jetzt kam ja heute gerade die News, dass sie Probleme mit dem Prüfstand haben, dass da nicht die gleichen, also Motorenprüfstand, dass da nicht die gleichen Bedingungen herrschen wie in der Realität. Das ist natürlich doof, ja, wenn man so einen Motor testen will. Allerdings gab es ja heute auch das Gerücht, dass es bald dann wirklich vorbei ist mit McLaren Honda. Und Fernando Alonso ist, glaube ich, mittlerweile alles egal. Ich glaube, der fährt so gut, weil ihm das einfach scheißegal ist. Sondern der sagt einfach, ich mache hier mein Ding. So, und ich trage hier keine Schuld, weil die Schuld liegt ganz allein bei Honda. Und fantastisches Rennen von Fernando Alonso. Hat mal wieder das Rennen seines Lebens gefahren, glaube ich. Und ja, er möchte, glaube ich, einfach nicht ins Ziel kommen, dieser McLaren Honda und in die Punkte. Das wäre halt blöd einfach. Ne? Das kann man hat ja ein Image zu verteidigen. Und ja, aber wie er sich dann hat feiern lassen, das war wirklich ganz groß. Und mal gucken, ob wir ihn dann nächstes Jahr öfter in Nordamerika sehen. Stoffel van Dorn, muss man sagen, ja, wieder unauffälliges Rennen. Am Anfang lagen ja beide in den Punkten. Dann ist Stoffel van Dorn aus irgendeinem Grund wieder zurückgefallen und ist dann ja Rennen wieder für sich gefahren irgendwie. Aber ich glaube, Stoffel van Dorn kann da auch einfach nicht viel machen. Also es liegt, glaube ich, da auch mehr am Auto als bei Renault zum Beispiel. Ja, das liegt, glaube ich, nicht an der Qualität des Fahrers bei McLaren.
Naja, Fernando Alonso möchte bis September gewinnen. Dann,
du, die haben das Kanu-Rennen gewonnen hier, das Paddelrennen da. Haben sie gewonnen, also bleibt Alonso, ist doch ganz klar.
Gut, dann haben wir das ja geklärt. Wer ist der beste Fahrer unserer Generation? Das war ja die große Frage, die wir am Ende der letzten Folge gestellt hatten. Wir haben diese Frage dann auch so ein bisschen durch unsere Kanäle geschoben, Christian, auch bei Formel1.de in einer Umfrage. Da ganz interessant für die Leser von Formel1.de ist Sebastian Vettel der beste Fahrer unserer Generation. 50,6% für Sebastian Vettel. Da ist aber viel Lokalkolorit dabei, ne?
Ja, da ist sicher ein bisschen Lokalkolorit dabei. Die Umfrage hat halt in Deutschland stattgefunden oder für ein deutschsprachiges Publikum. Aber also für mich, um die Frage jetzt gleich für mich zu beantworten, ja, und da knüpfe ich daran an, für mich gibt es tatsächlich drei Fahrer, die dafür in Frage kommen. Das sind zum einen Lewis Hamilton, den ich für den schnellsten Formel-1-Fahrer dieser Zeit halte. Zum anderen ist es auch Sebastian Vettel. Ich meine, der hat schon vor der Formel 1 alles zu Tode gewonnen. Ich erinnere mich immer an diese Formel-BMW-Saison, wo er, glaube ich, von 20 Rennen 18 gewonnen hat. Also schon eine Hausnummer. Viermal Weltmeister, steht auch für sich. Und dann gibt es natürlich auch noch Fernando Alonso. Und ich würde mich, also ich tue mich schwer drauf, mich auf einen festzulegen. Aber wenn ich mich festlegen muss, dann würde ich mich auf Fernando Alonso festlegen, weil er jetzt auch gezeigt hat mit Indianapolis, der steigt ein in ein Auto, ist einfach schnell und ist mit allem schnell. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was für mich jetzt den Ausschlag gibt, weil Fernando Alonso einfach auch Rennen gewonnen hat mit Autos, die keine Rennen gewinnen können. Ich erinnere mich da an den Renault Singapur und diese Crashgate-Nummer und dann direkt im Anschluss Fuji auch. Zeigt jetzt mit dem McLaren unvorstellbare Leistungen, wo man auch durchaus mal die Lust verlieren könnte in seiner Position. Und ich glaube, er ist mit zwei WM-Titeln underrated. Also dem würden eigentlich mehr zustehen. Aber ja, zwei WM-Titel sind auch eine Nummer, muss man auch dazu sagen. Aber es wäre schade tatsächlich, es wäre eine unvollendete Karriere, wenn Fernando Alonso als zweifacher Weltmeister abtreten würde. Für mich ist Fernando Alonso tatsächlich von dieser Nach-Michael-Schumacher-Generation der größte Rennfahrer, den wir in der Formel 1 haben.
Und auch aus seiner Redaktion, Christian, haben wir da Meinungen zu bekommen. Heiko Stritzke sagte auch, dass Fernando Alonso der beste Fahrer unserer Generation ist. Aber auch da gibt es unterschiedliche Meinungen, auch in deiner Redaktion. Gerald Dirnbeck, der hat mir ein kleines Audio-File geschickt, ne? Und da hören wir doch jetzt mal rein.
Für mich ist ganz klar Lewis Hamilton der beste Fahrer unserer Zeit. Sein Speed ist unbestritten und Statistiken lügen auch nicht. Außerdem konnte er seit 2007, also in jedem seiner aktiven Formel 1 Jahre, immer mindestens ein Rennen gewinnen, auch wenn sein Auto nicht so gut war, wie zum Beispiel 2009 oder 2013 in seinem ersten Mercedes-Jahr. Und wenn man 10 Jahre so erfolgreich ist, dann ist das schon sehr beeindruckend. Man kann also nicht sagen, dass Hamilton nur mit überlegenen Autos gewonnen hat. Und wenn du eben auch mit unterlegenem Material gewinnen kannst, dann zählst du ganz einfach zu den besten Rennfahrern aller Zeiten. Außerdem hat Lewis einen tollen Fahrstil, es macht einfach Spaß, ihm beim Fahren zuzusehen.
Gerald Dirnbeck sagt das, was ich sage, dass Lewis Hamilton der beste Fahrer unserer Generation ist. Und eigentlich unterstützt er damit auch genau das, was ich gesagt habe, nämlich dass Lewis Hamilton eben nicht immer mit dem besten Material Formel 1 Rennen gewonnen hat und auch Weltmeister geworden ist. Klar, Marcel, zugegebenermaßen, er hatte nie schlechte Autos unterm Hintern, aber trotzdem, was Lewis Hamilton an Talent und an Speed mitbringt, schon beeindruckend.
Ja, vor allem die Debütsaison 2007, die wir da gesehen haben. Als er einfach mal einen zweifachen Weltmeister in Form von Fernando Alonso einfach mal geschlagen hat. Er kam aus dem Nichts, auf einmal war er da, er war schnell, er hat gewonnen, hat natürlich am Ende der Saison ein bisschen Pech gehabt, war auch ein bisschen Unvermögen dabei, als das Auto wegwarf. Aber für mich auch aktuell aus unserer Generation mit derjenige Fahrer, der auch auf einer Runde einfach die allerhöchste und schnellste Rennpace vorweisen kann.
Ja, hat er jetzt den Qualifikationsrekord von Ayrton Senna auch geschlagen am Wochenende, Ole. Lewis Hamilton, für dich auch der beste Fahrer unserer Generation?
Ja, würde ich schon sagen. Also er ist das kleine bisschen besser als Fernando Alonso. Man muss sich natürlich nur mal die Zahlen angucken, gerade jetzt die Poles oder auch die Siege. Und Lewis Hamilton zählt ja auch wirklich zu dieser Generation. Fernando Alonso ist ja schon 2001 in die Formel 1 eingestiegen, damals mit Minardi. Zählt natürlich noch ein bisschen zu der letzten Generation. Die nehmen sich nicht viel. Fernando Alonso ist halt auch wirklich in einem schlechten Auto richtig gut. Das weiß man bei Lewis Hamilton nicht, weil er halt gleich mit dem absoluten Top-Team damals zu der Zeit in die Formel 1 eingestiegen ist, neben Ferrari damals natürlich. Und ich würde aber sagen, dass er das kleine bisschen einfach besser ist. Und der schnellste ist er sowieso. Es wäre natürlich ganz interessant, ihn mal in einem langsamen Auto zu sehen. Aber das wird einfach nicht passieren. Und ich glaube, wenn er zum Beispiel auch in einer anderen Rennserien fahren würde, wäre der da auch richtig gut. Man muss sich nur mal, also ich kann mich an ein Formel-3-Rennen in Monaco damals erinnern, als er noch Formel 3 gefahren ist, wo er einfach alles in Grund und Boden gefahren hat. Und das waren andere Nachwuchsklassen nicht anders. Deswegen würde ich ihn da schon nennen. Ich habe die Frage übrigens auch in der Formel 1 Facebook-Gruppe gestellt. Da ist auch Sebastian Vettel mit 483 Stimmen vorne vor, man höre und staune, Michael Schumacher. Also Michael Schumacher hat auch in der Nach-Michael Schumacher-Generation noch viele Befürworter. Aber Lewis Hamilton ist da auf 3 und ja, und dann natürlich Alonso, Raikön, und die üblichen Verdächtigen. Und es schließt sich, glaube ich, das, was Christian gesagt hat, Vettel, Alonso und Hamilton sind schon die drei Besten.
Ich finde übrigens, Christian, die Frage würde ich gerne mal an dich weitergeben, wenn man Sebastian Vettel dann nennt, Sebastian Vettel, der in einer Zeit die 4 Titel mit Red Bull gewonnen hat, wo der Red Bull quasi wie auf Schienen unterwegs war und es keine Konkurrenz gab aus dem anderen Feld, da müsste man doch auch Nico Rosberg nennen. Denn Nico Rosberg hat Mercedes gemeinsam mit Michael Schumacher maßgeblich weiterentwickelt und zu dem Team gemacht, was sie heute sind.
Ja, das stimmt. Also ich würde ihn jetzt tatsächlich nicht nennen, weil er halt nur einmal Weltmeister war, in Anführungsstrichen. Und wir sprechen halt wirklich von den Allergrößten. Also Fernando Alonso hat 2 Titel, Sebastian Vettel hat schon 4, Lewis Hamilton hat 3. Würden wir diese Diskussion in 3 Jahren führen und Nico Rosberg hätte seine Karriere nicht beendet, dann würde meine Antwort vielleicht anders ausfallen. Schade ist natürlich, dass wir Nico Rosberg im Gegensatz zu Lewis Hamilton zum Beispiel jahrelang halt nicht in einem Siegerauto gesehen haben. Das heißt, seine Leistungen bei Williams zu beurteilen mit Teamkollegen wie Nakajima und meinem heißgeliebten Landsmann Alex Wurz ist ein bisschen schwierig auf dem ganz, ganz hohen Level, von dem wir da sprechen. Ich bleib dabei, also Nico Rosberg schätze ich auch extrem hoch, aber ich bleib dabei, dass die drei anderen, die Mehrfachtitel haben, einfach ein bisschen drüber stehen.
Ole, wolltest du noch was dazu sagen?
Man müsste natürlich eigentlich Rosberg nennen, aber es ist halt genau das Ding, was Christian gerade gesagt hat, dass er halt einfach den Großteil seiner Karriere in nicht so guten Autos war. Auch wenn er im Williams und ja auch früh im Mercedes schon gute Leistung gezeigt hat, aber es fällt dann einfach nicht so ins Gewicht. Eigentlich müsste man auch Jenson Button sagen, aber das ist ein ähnliches Problem. Und deswegen ist es da schwierig. Nico Rosberg ist schon richtig, richtig gut. Das sieht man natürlich auch in einem WM-Titel letztes Jahr. Aber es halt, ich will nicht sagen, dass es unvollendet ist, weil er könnte natürlich noch ein bisschen mehr rausholen. Aber ja, so über die Distanz kommt er halt nicht an diese drei Leute ran. Kimi muss man natürlich auch irgendwo dann da nennen, aber es ist ein ähnliches Problem.
Also zu Nico Rosberg sollte man noch sagen, er ist zwar vielleicht sportlich gesehen nicht der allerstärkste Fahrer, aber doch mental gesehen, finde ich, ist er doch einer mit der Besten. Also hat einen riesigen Druck gehabt, 2010, als Michael Schumacher ins Team dazu kam, die ganzen Medien haben sich nur auf Michael Schumacher konzentriert, Nico Rosberg hat einfach sein Ding gemacht, hat ihn dreimal geschlagen in der WM und auch nach den 2 Titeln, die Lewis eingefahren hat, war die Situation natürlich ähnlich, ja, schwierig, hat aber auch wieder sein Ding gemacht, hat sich fokussiert und hat es der Welt eben doch gezeigt, dass das kann, von daher für mich mental einer auf jeden Fall der stärksten Fahrer unserer Generation.
Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, das sind Tipps der besten Fahrer oder die Meinungen von euch da draußen auch auf Formel1.de, auch in der Facebook-Gruppe, Formel1-Facebook-Gruppe. Aber wir möchten natürlich auch wissen von euch nochmal, wer ist für euch der beste Fahrer aller Zeiten? in der Nachschumacher-Generation, also der jetzt unserer Generation. Schreibt das auf unsere Facebook-Seite, folgt uns da auch, gebt uns einen Daumen hoch und natürlich auch gerne in den Kommentaren unter dem Podcast auf meinsportradio.de. Das ist auch immer sehr herzlich und gerne willkommen, dass man da kommentiert, so wie das zur letzten Ausgabe rund um die deutschen Formel-1-Fans passiert ist, Ole Waschkau. Das solltest du dir mal durchlesen. Ja, und dann sprechen wir dann in der nächsten Ausgabe drüber, denn jetzt machen wir nochmal eine Pause und dann holen wir Ralf Schumacher zurück und sprechen mit ihm über so ein bisschen was zum Vergleichen aus seiner Formel-1-Zeit zu heute. Bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zu Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Im ersten Abschnitt haben wir ihn schon gehört und jetzt hören wir ihn wieder. Wir freuen uns, dass er da ist. Nochmal Hallo an Ralf Schumacher.
Hallo.
So, Ole, Christian, wir haben hier oft drüber diskutiert und jetzt kann ich endlich mal jemanden fragen, der früher Formel 1 gefahren hat, früher in Anführungsstrichen, ist ja auch erst ein paar Jahre her, ne?
Schon Ralf, wieder 10 Jahre her.
Schon wieder, ja, Zeit vergeht, ne? Also es ist eine sehr provokante Frage, ne? Also jetzt nicht, ich hoffe, das kommt richtig rüber. Sind Formel-1-Fahrer heute im Vergleich zu damals, ich spreche jetzt von den Fahrern, die in den 90er Jahren, in den frühen 2000ern gefahren haben, verweichlicht?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube einfach, alles entwickelt sich weiter. Und wenn ich überlege, wie ich angefangen oder als ich angefangen habe, was da alles so passiert ist, als die ersten Carbon-Sachen kamen, ja, da sind ja Pedale abgebrochen, alles Mögliche. Und das kann man heute Gott sei Dank besser simulieren. Man weiß auch, was passieren kann im Falle, wenn man Fehler macht. Von dem her finde ich es eigentlich ganz gut, dass auch die Fahrer, war ja selbst mal Vorsitzender der GPDA, da bei vielen Dingen mitwirken. Und ich denke, das ist einfach dem Fortschritt geschuldet. Und da muss man einfach ein bisschen mehr zuhören manchmal. Was mir nicht so gefällt, was ich einfach schade finde, ist manchmal dieses Platzlassen, dieses Reglement. Das gab es ja zu unserer Zeit nicht, wo Autos dann immer außen und innen nebeneinander herfahren. Das ist ein bisschen eigenartig. Für mich so als alten Rennfahrer, wer innen ist, dem gehört die Kurve und der äußere muss halt dann weg. Der muss halt einfach bremsen. Das hat sich ein bisschen geändert, aber ansonsten finde ich das alles gut.
Ole, Christian, habt ihr Fragen?
So spontan nicht.
Gut, dann mache ich einfach weiter. Gab es eigentlich damals zu deiner Zeit auch schon sowas wie diese bekannten Paydriver? Also war das damals auch schon so ein Thema, wie es heute bei ganz vielen Fans auch ist?
Also als ich angefangen habe, gab es den einen oder anderen, meistens bei den kleineren Teams, so à la Minardi und so weiter. Die sind aber dann eigentlich verschwunden, weil, ich meine, gut, wir hatten natürlich dann, würde ich sagen, ein extremes Hoch mitgemacht zu der Zeit. Es wurde unheimlich viel Geld in die Formel 1, wird ja heute noch, aber damals im Verhältnis sehr, sehr viel Geld in die Formel 1 gesteckt. Und die Teams waren ja dann auch der eine oder andere Hersteller wie Toyota noch dabei. Und dann hat man schon eigentlich eher nur Fahrer gehabt. Und von dem her hat sich das dann wieder ein bisschen geändert. Ich glaube, das ist jetzt wieder zurückgekehrt. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Qualität der Fahrer, die heute auch Paydrivers sind, die ist eigentlich ja auch schon sehr, sehr gut. Das war ja früher doch ein großer Unterschied. Ich meine, mich erinnern zu können, dass die 3-4 Sekunden auf die Runde verloren hatten damals. Vielleicht war ich auch falsch. Müsste jetzt vielleicht der Christian besser beantworten können.
Christian? Ja, ich glaube, 3-4 Sekunden, da fallen mir tatsächlich nicht viele ein. An einen Paydriver erinnere ich mich, der hat mal in Ungarn, glaube ich, ein freies Training bestritten. Das war der Gianoch Nissany. Der war tatsächlich meilenweit weg von allen anderen. Ansonsten ist das Niveau schon sehr hoch. Und ich glaube, man muss auch mal erkennen, also selbst wenn jemand mit Geld in die Formel 1 kommt, Lance Stroll ist jetzt vielleicht ein aktuelles Beispiel, dann mag der zwar auf diesem extrem hohen Level, in dem sich die Formel 1 bewegt, ein bisschen abfallen und momentan keine wahnsinnig gute Figur abgeben, aber wir dürfen nicht vergessen, und da muss man den Jungen auch immer ein bisschen verteidigen, der hat die Formel 3 Europameisterschaft gewonnen. Ja? Also der kann auch richtig, richtig gut Auto fahren. Ob das jetzt, da mag vielleicht auch in der Formel 3 geholfen haben, dass er natürlich durch das Geld seines Vaters immer die besten Rahmenbedingungen hatte, aber trotzdem musst du so eine Meisterschaft erstmal gewinnen. Da bewegen wir uns auf einem sehr hohen Niveau. Kevin, weil du vorhin gefragt hast, ob wir Fragen haben. Eine Frage habe ich tatsächlich an den Ralf. Ralf, du warst mal vor ein paar Jahren gemeinsam bei Reinhold Beckmann mit deinem Bruder, mit Michael. Und ich kann mich erinnern, ich habe dir damals auch danach eine SMS geschickt, weil ich deinen Auftritt extrem sympathisch fand. Weil was du damals gesagt hast, war so sinngemäß, warum du eben nicht 7-mal Weltmeister warst, mir hat dann letztendlich so ein bisschen das Talent gefehlt einfach. Und warum ich das so bemerkenswert fand damals, war diese Einsicht, dass ein Rennfahrer sich selbst nicht für den Besten der Welt hält, die gibt's ganz selten, auch nach der Karriere. Da stehst du so ein bisschen drüber, habe ich da das Gefühl gehabt. Also wie ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Frage an dich natürlich, aber wie schätzt du dich denn selbst ein? Findest du, dass du deine Möglichkeiten ausgeschöpft hast in deiner Karriere?
Ich denke, im Nachhinein setzt uns immer mal hin und lässt mal Revue passieren. Und ich hätte vielleicht schon das eine oder andere mehr machen können, dass halt noch mehr bei rausgekommen ist. Aber das ist ja immer so eine Verkettung von Dingen, gerade in der Formel 1. Ja. Du kannst ja schon, sag ich mal, das Glück haben, dass du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Dann gehen die Dinge einfach wie von selber. Wir hatten ja auch so eine Phase, wo dann Rennen hintereinander gewonnen wurde, aber dann kam noch ein blöder Unfall dazwischen, dann kamen die Ergebnisse, die muss ich ja kurz pausieren, dann kamen auch die Updates nicht so, dann kommt ja immer eins zum anderen. Aber im Grunde genommen, klar, hätte man mehr machen können, um den Erfolg zu garantieren oder noch mehr Erfolg zu haben.
Aber du wirkst im Reinen mit dir selbst, so wie es gelaufen ist, wenn ich dich richtig,
beobachte. Klar, ich hätte jetzt gerne mehr Rennen gewonnen. Das ist mir leider nicht gelungen. Ja. Im Optimalfall wäre ich auch gerne mal um die Meisterschaft gefahren. Das war ja einmal kurz, aber dann kam auch ein Aufhängungsbruch. Das war damals in Monza beim Test. Und dann war ich das erste Mal im Krankenhaus. Dann musste ich dann das Rennen abbrechen. Es sind so viele Dinge. Es ist keine Entschuldigung für irgendwas, sondern es ist einfach so, wie es ist. Ich habe eine tolle Zeit gehabt. Habe viele Dinge miterleben dürfen, hatte auch den einen oder anderen Gewinn oder auch respektive so Rennen, wo du von hinten losfährst und einfach mal quer durchs Feld. Und auch wenn du nur Fünfter warst, auch von hinten, war das zu der Zeit schon eine tolle Sache, weil das Überholen auch noch anders war. Das sind auch so Dinge, wo man sich daran erinnern kann, und ich kann mich über nichts beschweren, außer dass ich vielleicht etwas erfolgreich hätte sein können.
Was ich mich immer frage, Ralf, findest du, dass die Formel 1 mir fällt immer nur ein Standardsetzer für den Straßenverkehr sein sollte? Also ich spreche hier von technologischen Errungenschaften, die man durch das Formel-1-Auto für die Straßenautos irgendwie ummünzen kann. Findest du, dass die Formel 1 das überhaupt sein muss? Oder würdest du dir wieder mehr wünschen, auch wieder diesen, in Anführungsstrichen, roheren Motorsport zu haben? Also sprich, sowas wie DRS, sowas wie KERS, alles das, was irgendwann mal dazu kam, wieder ein bisschen mehr weg und den Fahrer mehr im Fokus zu haben?
Ja, also ist es so. Natürlich hat die Technologie der Formel 1 bestimmt zu einem gewissen Zeitpunkt dazu beigetragen, dass die Hersteller ihre Leute hier im Motorsport ganz anders schulen konnten und fordern konnten und die auch eine ganz andere, würde ich sagen, Mentalität für das Straßenprodukt oder auch einen ganz anderen Ehrgeiz bekommen haben, was Besseres zu entwickeln. Ich glaube, jetzt sind wir am Scheideweg, wo wir im Automobil schon so viel Technik brauchen und haben im Alltäglichen. Da kann die Formel 1 gar nicht mehr mit und sollte sie auch gar nicht. Da sind ja viele Systeme, die sie gar nicht brauchen. Die Frage ist immer, was verträgt der Zuschauer noch? Was versteht er? Was kann er noch verstehen? Und da müssen sich Experten die Frage stellen, ist das mittlerweile zu kompliziert geworden? Ist das zu undurchsichtig? Im Generellen, muss der noch verstehen, wenn er dann am Ende des Rennens auf einmal quer durchs Feld fliegt, weil er sich die Reifen noch aufgehoben hat und so weiter? Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich persönlich würde sagen, ich würde es mir auch ein bisschen unkomplizierter wünschen, aber das ist natürlich eine subjektive Meinung.
Kitzelt es dich eigentlich manchmal noch im Fuß, irgendwie nochmal bei einer Rennserie anzutreten?
Überhaupt nicht mehr.
Okay.
Überhaupt nicht mehr. Also ich denke, alles zu seiner Zeit, und das, was ich jetzt mache, gefällt mir wahnsinnig gut und es macht mir viel Spaß, und alles andere wollte ich nie. Ich bewundere die Rennfahrer, die das unbedingt noch bis zum Schluss durchziehen wollen. Das ist deren Entscheidung. Ich wollte das nie werden und nie sein. Ich denke einfach, alles im Leben hat seine Zeit und man muss sich auch weiterentwickeln.
So, wir haben ja hier auf meinsportradio.de die Frage gestellt, wer ist der beste Formel-1-Fahrer unserer Generation? Das haben wir ja eingezäunt im Sinne von nach Michaels erstem Rücktritt 2006. Natürlich sind da auch noch viele Fahrer von heute aktiv. Ralf, jetzt können wir jemanden fragen, der mit einigen der Fahrer, die heute noch fahren, auch aktiv war. Wer ist denn für dich der beste Formel-1-Fahrer unserer Generation?
Also für mich beeindruckend, auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere deutsche Fan nicht darüber ärgert, aber trotzdem im Schnitt Fernando Alonso. Das ist so. Der hat immer eine tolle Leistung geworden. Ich weiß noch selber, als er mal vom hergefahren ist, da hatten wir noch diese Reifenproblematik in Barcelona. Und hat es wirklich geschafft, mit einem ganz kaputten Reifen irgendwo sehr clever zu fahren, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und er ist heute noch einer der Fahrer, die im Auto einen Unterschied machen und auch in schwierigen Zeiten immer auch eine super Motivation haben. Ich kann mich daran erinnern, hat er auch ein Rennen, irgendwann jetzt vor ein paar Rennen, hat mich ziemlich gefreut, weil er dann, ich glaube, unten in die Top 10 gefahren ist und so. Und er ist schon ein Racer, auch wenn ich jetzt vielleicht gerade ein persönliches Scharmützel mit ihm hatte wegen der Kartbahn, aber ich muss sagen, ist für mich der kompletteste Fahrer im Moment.
Und dann noch als letzte Frage, wann glaubst du, ganz persönlich, sehen wir Mick in der Formel 1?
Da möchte ich mich nicht wirklich zu äußern. Ich glaube, der macht einfach einen tollen Job. Lass ihn einfach das weitermachen. Er ist gerade in meiner Formel 3 und meine Meinung ist, man muss immer das eine abschließen, um ins nächste zu gehen und vor allem so abschließen, dass man maßgeblich immer um Erfolge mitfährt, respektive um die Meisterschaft. Man muss nicht Meister werden, aber man muss zumindest immer so in den Top 5 dabei sein und Siege mitfahren können. Und dann kann man sich über die nächste Gedanken machen. Und da er gerade erst mal mit der Formel 3 angefangen hat, glaube ich, sollte man über die Formel 1 noch nicht nachdenken.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, bei Ralf Schumacher, dass du heute dabei warst. In Sachen Social Media, bist du da aktiv? Kann man dich irgendwo finden?
Also eigentlich nur mit dem Thema KSM, da bin ich natürlich logischerweise als Teamchef auch immer mit dabei, wie man in den Kommentar gesehen hat. Also da kann man mich immer kontaktieren.
Wunderbar. KSM Schumacher Motorsport bei Facebook. Und damit ist diese Ausgabe von Starting Grid auch vorbei. Ich bedanke mich auch ganz herzlich natürlich bei Marcel Becker und bei meinem Co-Moderator Ole Waschkau. Danke, Ole.
Sehr gerne.
Bei dem Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com Formel1.de, Christian Nimmervoll.
Hat Spaß gemacht, wie immer.
Und natürlich hören wir uns wieder, und zwar in der kommenden Woche bereits. Ja, nächste Woche ist ja schon wieder Formel 1 dann in Aserbaidschan, in Baku. Dann gibt's auch wieder eine neue Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und empfehlt uns weiter. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, das waren sehr interessante Ansichten. Also danke auch nochmal an dich, Ralf. Und mir hat es auf jeden Fall mächtig Spaß gemacht mal wieder. Und wir hören uns dann beim nächsten Rennen hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.